So, wollen wir mal schauen, wie lang mein iPad durchhält. Ich bin immer noch mit meinem alten Gear, also mit dem neuen Ansteckmikrofon unterwegs und kann euch nur sagen, liebe Leute, liebe Öffentlichkeit, ich bin's, ich bring's und ich stehe mein Mann. Oh mein Gott. Also ja. Ich bin sowas von geladen und bereit, mein Mann, ich komme da was wolle, auch wenn ich heute keine Selbstbeherrschung habe. Das ist Folge 157 von Tischlein Deck dich. Und ich habe mich einfach nicht im Griff, habe meinen inneren Controller abgestreift, habe sozusagen gegen meine inneren Gesetze verstoßen, bin ich diese Folge zur offiziellen, publikablen TDD-Mainstream-Folge erkläre und nicht diese nebenläufige Fluss meiner Privatpodcast. Das wollte ich mir gerade aufnehmen, da fällt mir das über die Haustüre rauftreibt. Und hier in die Weinberge, die das großartige Haus umgeben, wo ich mich zurzeit befinde in meiner Sommerresidenz. Also jedenfalls, da war es ganz klar, ich mache eine Privataufnahme, ich muss alles analysieren, muss mich selbst einfach durchanalysieren, klarkommen. Mit Chess endlich hier einfach nochmal genau. Ich habe aber heute das Gefühl, es war so geil, die letzte Folge, die war einzigartig. Ich muss jetzt vor allem hier nochmal was raus, um einfach sicher zu gehen, um mich zu versichern, dass das wirklich stattgefunden hat. Alles, ja, das ist nur so. Ich will raus, sagte ich schon in der vorletzten Folge. Ich probiere es immer raus. Wenn du einmal anfängst zu sprechen und denkst, Person denkst oder auch immer, dass ich das erreichen soll, dass mein Diskurs dahin vordringen soll bis zum Publikum, dann ist es meistens so, dass man dann danach auch das Gefühl hat, ich will das rauspublizieren. Und es reicht jetzt nicht, das im Abstrakten zu lassen, im Unausgesprochenen. Ist nur für mich. Und ja, die Soundqualität ist ein Thema. Ich vertraue meinen Werkzeugen nicht. Das ewige Problem des Mannes. Er hat das Werkzeug für den Sex und das sorgt für den ganzen Druck. Und das ist mir unheimlich. Mein Gott, was mache ich hier? Vielleicht das. Ja, ich kann es echt nicht sagen, liebe Leute. Jedenfalls, die letzte Folge sprach ich zu einer bestimmten Person, der ich sagte, dass sie dieses komplementäre Gegenstück für mich ist. Und mir also erlaubt, dass ich mich selbst und meine Verhaltensweisen und charakteristischen Charaktereigenschaften verstehen kann. Und ich benutze oft das Wort Charakter, weil es mir einfach stimmig und sinnig scheint und es auch in der Mathematik irgendwie eine Funktion hat, eine Bedeutung, die Charakteristik einer, oder ja, die charakteristische Nullstelle, ich weiß nicht was. Jedenfalls ist alles verbunden und verzweigt und man muss sich an der Mathematik orientieren, um hier wirklich eine saubere Liebesgleichung hinzubekommen, aufs Papier zu zaubern. Und ja. Jedenfalls diese Person, die ist so dieses andere Kompliment für mich und so ist es irgendwie immer in der Liebe, aber bei ihr war es halt so, dass ich mich schon in dieser Zeit, in der prägenden Zeit der Adoleszenz verliebte. Und, aber jedenfalls dieses komplementäre Gegenstück, ja, ist das überhaupt so gut, frage ich mich dann, weil, wie ich dann ausführte letztes Mal auf Spanisch, verleitet mich das dann nur dazu, umso träger und trüber sein zu wollen, eine trübe Tasse sein zu müssen sogar, um ihr zu entsprechen und der Helligkeit und dem Frohsinn, den sie verbreitet, eben das entsprechende Kompliment entgegenzuhalten. Und das kann ja aber auch nicht die Lösung sein. Oder kann es doch? Jedenfalls, man fühlt sich nie komplett allein als Individuum. Fühlt sich nie wirklich komplett. Und daraus ergibt sich das ganze Problem. Denn natürlich will man sich zusammenfügen mit jemand anderem. Und da rede ich jetzt nicht von Sex, sondern Sex, das ist ja natürlich, das ist ja normal, ich steige da überhaupt nicht durch. Was ist nochmal diese Trennmauer zwischen Sex und Liebe? Und warum ist das so weitschweifig? dass man sexuell fast jede beliebige Person begehren könnte. Und in der Liebe, ja gut, man könnte sich auch in verschiedene verlieben, aber jedenfalls ist da die Hürde schon mal ein bisschen höher, sich zu verlieben. Das dauert mehr Zeit und ist jetzt nicht so rasch gemacht, wie jetzt eine Person, deren körperliche Eigenschaften man einfach sieht auf der Straße und gleich denkt, ach ja, das wäre doch schön, sich da mal körperlich, physisch zusammenzuschließen. Und in der Liebe, gut, da braucht es mehr Zeit, da muss man mehr zu fassen bekommen von der Psyche des anderen, von den Verhaltensweisen, von der Ausstrahlung und Aura, der Aureole, die diese andere Person umkränzt, dieser Feuerring. Und ja, es ist also dieses Problem, Herrgott nochmal, ich komme nicht klar darauf, dass man ja einfach nur zusammen sein will. Und dann schließt man sich aber auch ein, jetzt unabhängig von der Monogamie. Die Monogamie ist dann nur ein Sahnehäubchen, das oben drauf kommt und die Probleme umso mehr verschärft. Aber es ist nicht das eigentliche Problem, sondern das Problem, dass man sich da so voll fühlt in der Liebeseinheit, der vollen Liebeskugel. Und einfach sicher vor der Welt. Aber natürlich ist die Welt böse und furchteinflößend und einschüchternd. Aber es ist trotzdem falsch, sich davor in Sicherheit bringen zu wollen. Und vor allem in dieser Liebeseinheit, da fühlt man sich dann zwar so harmonisch und so weiter, und es ist ja auch schön und lebenswert, nur es geht dann dabei auch was verloren. Nämlich dieses Individuelle in die Welt gestoßen sein und geworfen sein in den Schmutz. Und man fühlt sich wirklich schmutzig als Proletarier zumal. Und man hat überhaupt keine Kontrolle über sein Leben. Und man vagabundiert. Aber das ist auch was Schönes, diese Scheitern. Also ich kann es nicht anders sagen. Es muss irgendwie auch so sein. Und man muss vielleicht nicht so scheitern wie ich. Also ja, ich kann auch viel in meinem Leben kritisieren und meine Vergangenheit und so weiter. Aber irgendwie ist doch dieses Gefühl da, diese Verzweiflung, diese individuelle, was ich auch schon mal am Liberalismus lobte, als einen der wenigen lobenswerten Punkte, dass einen so sehr unter Druck setzt und den Druck auf den Kessel eigentlich schon unerträglich hoch macht. Und das jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern auch da, das ist ein schönes Sahnehäubchen obendrauf, aber vor allem einfach in diesem Freizeitsinne, wie wenn ich in Urlaub war und da fuhr ich in dieses Dorf Noli in Italien. Noli, jedenfalls ein Städtchen da unten bei Genua an der Küste. Und ja, das ist so wunderschön, aber ich wusste halt nie, wo soll ich hin. Und das war vor 2 Jahren, so 2 Monate, bevor ich dann meine Freundin traf. Ich wusste nie, wo soll ich hin. Und da war so eine attraktive Frau, auch in meinem Alter, auf dem Campingplatz. Ich campte dann einfach nur so und wusste auch gar nicht, was ich machen soll, wollte ein bisschen wandern, ein bisschen im Meer schwimmen, naja. Aber ja, einfach auch schön so loszuziehen. Mit dem väterlichen Auto, klar, hat man da immer diesen Reichtum im Rücken, der hält einem auch den Rücken frei. Da konnte ich das Auto von meinem Vater ausleihen und einfach runterbrettern. Und ja, dann einfach dadurch die Berge, die schönen Hügel da vorgelagert vor dem Mittelmeer und atemberaubende Ausblicke da auf die Buchten. Und ja, aber diese Person, die ich hätte ansprechen können, das ist eben eine dieser zahllosen Punkte und Chancen. Und man weiß nicht, wie soll man die anfassen, diese Chancen. Und vor allem als Mann, wenn man das dann so lastend auf sich spürt, diese reaktionären Gesellschaftsverhaltensweisen, die einem diese Rolle zuweisen, doch den ersten Schritt machen zu müssen. Genau, da wird der Druck fast unerträglich. Aber jetzt nicht nur deshalb speziell, sondern generell wegen dieser Sache. Man ist da auf Reisen und am Wandern und am Schwimmen und beobachtet das Treiben in der Stadt und fühlt sich auch ein bisschen allein, aber auch ein bisschen gut, einfach gut weg zu sein von der Familie und von Freunden. Und niemand belästigt mich und ich kann dem einfach alles zuschauen da am Strand. Und das Treiben der Leute und schöne Frauen und die Touristen da, die einfach ja, die Cafés und Restaurants füllen und fast schon zum Bersten gefüllt. Und ja, also das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, sage ich nur. Und es ist ein wahnsinniger Fehler, das auflösen zu wollen in die Liebeseinheit und die volle Liebeskugel und zu sagen, ja, ich verstehe es ja, ich bin doch auch träge. Hey, ich rauche doch auch so viele Joints, einfach weil ich träge bin und nach der nächsten Lust und da gar nicht raus kann. Aber genauso die nächste Lust ist auch einfach diese Liebeseinheit und diese Sache zu sagen, oh, was fliegt hier für ein Insekt vorbei, krass. Das ist wie ein Helikopter, was ist das? Alter, shit, der verfolgt mich. Na, diese Liebeseinheit, also das ist auch ein krasser Fehler, sage ich einfach, das ist genauso träge, wie wenn ich hier meinen Lastern fröne, und ja, Laster, ein schönes Wort, das mich vor allem auch an meine Freundin, Ex-Freundin erinnert. Gott, was ist das? Das will mich fertig machen, dieses Teil. Scheiße. Aber ja, Dieses Noli also, und ich wollte das nur kurz verbinden mit dem Noli me tangere, irgendwie so sagte Jesus oder irgendwie so steht es in der Bibel, und das heißt, berühre mich nicht, das ist dieser Punkt, berühre mich nicht, also ja, ich hatte vielleicht dieses Gefühl auch in meinem Leben, ich muss das alles auch spielen, diese Schüchternheit und so, und die Frauen, die sollen mich nicht berühren, weil das würde diese heilige innerliche, ja, diesen liberalen Druck zunichte machen irgendwie, und ich will, dass das irgendwie weitergeht mit dem Anschmachten und diesem, ja, imaginären Spielen, und vor allem, wenn man sich einmal davon befreit hat, vom drückenden Blick der anderen, dass man denkt, hey, ist es nicht abnormal, in dem Alter noch nie Sex gehabt zu haben oder jetzt keine Freundin zu haben, schon jahrelang, ist das oder das nicht ganz normal und so. Aber ja, das ist natürlich dieser schmerzhafte Blick der Gesellschaft, aber ich sag nur, wenn man sich davon ein bisschen befreien kann, wie ich es ja kann, vielleicht durch einen Podcast, so fühlt sich zumindest noch an, vielleicht ja, schlägt das Pendel irgendwann in die andere Richtung aus. Aber, nein, ich glaube nicht. Sondern, ja, ich habe mich freigeredet und deshalb muss ich euch leider auch alle als Feinde sehen. Das ist nichts Persönliches, liebe HörerInnen. Ihr alle seid Feinde, weil ihr alle Reproduzenten dieser reaktionären Gesellschaftsnormen seid und das alle für selbstverständlich haltet und nachkaut, was unsere Urahnen uns vorsetzen und eben die träge Masse der Gesellschaftsgesetze, der sozialen Systeme, die sich einfach so fortpflanzen und man kann wohl gar nicht eingreifen. So jedenfalls schreibt Hayek, dass Hayek, der große Liberale, dass Kommunikation irgendwie nicht steuerbar ist durch einen Willen, der außerhalb der Kommunikation gelagert ist. Das finde ich sehr schön, weil das evoziert so dieses Bild, den Begriff der Kommunikation, die irgendwie ein freies Spiel ist, das nach Eigenlogiken funktioniert, Eigengesetzen. Ein Wort jagt das andere, so ist auch mein Diskurs natürlich, und ja, so, selbst der Spaziergang nimmt teil, da ist nicht mein Wille, sondern meine Muskeln setzen sich in Bewegung und irgendwann kommt diese Sicherheit auf. Ich wollte jetzt meinen offiziellen TDD-Podcast aufnehmen und da kommt schon wieder dieses Insekt, oh Gott, was ist das? Das ist faszinierend, ja, das, ja, eine Libelle, sagt ihr vielleicht, aber ich weiß doch, wie eine Libelle aussieht, das hier sieht anders aus. Also, und Dietmar Dat, ich lasse nur dieses Buch, Die salzweißen Augen, weil mich das in meiner eigenen Situation erinnerte, der Verschossenheit nämlich. Er war da verschossen in dieses Mädchen aus seiner Klasse und schreibt dann irgendwie diese Briefe über Drastik und Deutlichkeit, um ihr zu erklären, warum er immer so drastische Horrorfilme, Splatterfilme oder was auch immer schauen musste. Nun ja. Und das hat alles mit der Moderne zu tun, belehrt er uns. Deshalb verwende ich dieses Wort jetzt auch sehr gern, weil das Lesen, das ist auch einfach so, man schnappt da Dinge auf und man sollte nicht danach dürsten, immer alles nach der Totalität das zu durchdringen und so, sondern es ist für mich so ein Stimuli, ein Mittel zur Stimulation, das Lesen, und es ist wichtig, ich muss vor allem mehr lesen, das ist auch eins dieser Dinge in meinem Leben, was ich meine, was ich wirklich ändern muss, mehr schreiben, aber auch mehr lesen oder vor allem besser lesen, geplanter. Oder, naja, jedenfalls, aber das stimuliert einen schon so. Und was er da schreibt über die Moderne, ja, ich kann es nicht ganz durchdringen, aber irgendwie halt es dann doch nach, das halt nach, to reverberate oder reverberar, ist nachhallen, ein Wort, das ich letztes Mal nicht ganz sinnvoll verwandte. Aber jedenfalls diese Exuberance ist Ausgelassenheit, und das ist der Punkt, dass nämlich Exuberanz ja auf Spanisch gar nicht Ausgelassenheit heißt, zumindest wenn ich da mein konsultiertes Wörterbuch richtig verstanden habe. Dann heißt Exuberanz ja natürlich Üppigkeit und hat nicht so eine weite Bedeutung, und das wollte ich natürlich nicht sagen, die Üppigkeit, oh Gott, da kommen wir wieder in diese Gefilde, ne? Die Bursting Femininity, nein. Davon war nicht die Rede, auch wenn das eigentlich auch zutreffen würde auf diese geschätzte Person, aber von der Ausgelassenheit war die Rede, Exuberance, und deshalb war es irgendwie so ein genialer Übergang auch da auf Englisch, weil dieses Wort, das sie da beschreiben sollte, das stimmt nur irgendwie auf Englisch richtig, und es klingt gleich auf Englisch oder Spanisch, aber ja, es hat eben nicht die gleiche Bedeutung. Und Dietmar Dat also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann, nur wenn ich einen Roman schreiben würde, also dann würde mich das schon auch inspirieren an seine Position. Und ich würde da so rangehen, nämlich zu sagen, ja, ich will Liberalismus enthüllend. Und das können wir nicht durch Flugblätter machen, sondern durch esoterische, eigenbrötlerische, grüblerische Arbeit am Schreibtisch. Und da müssen wir diesen Roman also fertig werkeln. Aber den Liberalismus jedenfalls verstümmeln oder ankreiden. Und wie mache ich das am besten? Nun ja, ich denke mir so, gehen wir doch mal davon aus, wir alle wollen ein aufregendes, lusterfülltes Leben. Und jetzt sagen wir mal, der Liberalismus kann das aber nicht liefern. Und er versucht immer, uns selbst, dem Individuum, die Schuld zuzuschustern dafür, für dieses Versagen, weil er sagt, du bist ja total frei. Es kann aber nichts geplant werden in diesem Heiksen. Genau. Wo soll der Wille daherkommen? Natürlich Freiheit, ja, aber das ist nur frei zu kommunizieren in dem vorab gesteckten Raum der Kommunikationsmedien. Und diese Medien, das ist zum Beispiel die Liebe, oh Gott, jetzt wird es abstrakt, aber für Stefan ist verständlich, dass Luhmann jedenfalls von der Liebe als einem Kommunikationsmedium spricht. Und ja, man bezieht sich da auf gewisse Floskeln, Formeln, die so tradiert sind und weiß, die ziehen auch, die bringen ihre Wirkung. Und wow, war mir gar nicht krass vor diesen englischen Folgen, wie sehr das zieht und einen selber auch mitzieht. Aber ja, schon mit Folge 44. Aber ja, da war es noch was anderes, weil Folge 44 war es nur so ein Ausdruck von etwas, was ich schon vorher gespürt habe. Und mit den Englischen war es dann etwas, was ich gefühlt habe, das konstruiere ich auch neu. Da wage ich mich auch vor aufs Glatteis. Und bin mir gar nicht sicher, wo ich da meine Schritte hinsetze. Aber krass, diese Formeln, die wirken ja wirklich. Die lassen sich auch nicht mehr abstreiten. Es ist dann einfach in Stein gemeißelt irgendwie. Und gut, aber Kommunikationsmedium. Ich würde das also so angehen, ja. Ein Charakter, der vielleicht auch an meinem eigenen Charakter angelehnt wäre, aber ich will mich natürlich auch entziehen. Und dieser Charakter kommt heim und ist da so grüblerisch und trübsinnig einfach und grübelt da. Und da gebe ich seine philosophischen Reflexionen wieder. Und da kommt er eben darauf, dass der Liberalismus uns nicht helfen kann, vor allem nicht zu kommunizieren. Er kann eben Verständigung schaffen. Wie Dart schreibt, ist das ja auch schon was Schönes, Verständigung, okay, dann will man sich nicht beschweren, wenn das ihnen gelingt, so etwas Unwahrscheinliches, und will die bürgerliche Ordnung nicht stören. Aber natürlich die Drastik, diese Horrorfilme, die Gegenkultur, die stört das dann doch wieder. Und auch mein Podcast, habe ich dann, wurde mir sowas von klar durch dieses Lesen von Dart, dass mein Podcast auch diese Gegenkultur ist und so drastisch und ich deshalb natürlich auch keine Kommentare von euch kriege, weil ich einfach nicht verständlich bin, weil ich einfach so drastisch rede und einfach fuck you sage. Und vor allem, ja, dieses einmal 150 natürlich sagt, ihr seid einfach scheiße, liebe HörerInnen. Korrekt gegendert und noch schön einen reingedrückt. Ja, frisst das, du dumme Hörersau. So, und ja, so ist es, aber damit bin ich halt unverständlich, bin ich außerhalb des Kommunikationsmediums oder jedenfalls des anerkannten Rahmens der Gesellschaft. Und gut, ist dann vielleicht auch gut so, weil ich habe genug zu sagen für mich allein. Ich brauche nicht schon wieder eure Rückmeldung. Oder wenn dann nur von diesen speziellen Personen, die ich mich so verschossen habe, und das ist nicht nur eine, aber das sind eben ganz intensive Erfahrungen und Liebespfeile, die ich da losschicke und sage, eure Rückmeldung. Oh Gott, die wenn mir schon was wert und würde mir was bedeuten. Und das setzt mir aber auch zu und macht mir natürlich auch Angst. Aber ja, man ist doch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ein schönes deutsches Sprichwort. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. Ich bin da also eigentlich nicht mehr andockungsfähig. Ich bin verschossen, disparat, habe alles Pulver abgeschossen und weiß noch nicht mal, was bleibt jetzt noch übrig. Aber ja. Will man nicht auch von den anderen Verstandenen und vor allem nicht nur von den Liebhaberinnen, weil das ist ja das Problem mit der Liebeskugel, die schließt uns so ein und eigentlich ist das gar nicht so gut, obwohl diese Welt so toxisch ist und man braucht irgendwie auch das Gift, das auf einen einrieselt und ja, nicht zu viel irgendwie, aber doch, dieses Nulli, diese Reise nach Italien, die verfolgt mich irgendwie und auch die ganzen anderen Reisen vor, die, was ich erzählt aus Südfrankreich, Ja, irgendwie ist es so. Ich war die ganze Zeit Single und das ist schon so besonders Druck, der auch damit zu tun hat, genau. In diesem Single-Dasein. Und ich finde aber, dieses Single-Sein hat ja auch nur diese besondere Stellung, weil dieses Gebundensein, genau diese feste Stellung einfach hat. Das hat mit der Monogamie zu tun, aber nicht nur, sondern einfach dieses extrem romantische, dieses eingekapselte, dieses, es ist ganz klar, hey, Freundschaft plus, das ist sowas von schweinisch, wie es auf Bumble dann immer heißt, ja, ich will kein One-Night-Stand und kein Freundschaft plus, F plus. Und ja, ich finde es komisch, weil genau das ist ja eigentlich die Lücke, in die ich reinstoßen wollte. Die Intersection zwischen Freundschaft und Liebe, und da wird aber von diesen Frauen anscheinend ganz klar gesagt, nee, das geht gar nicht. Und One-Night-Stand vor allem finde ich auch einen interessanten Begriff. Hast du das Gefühl, dass es gar keinen Sinn macht, für mich hätte ich jetzt nicht Lust, einen One-Night-Stand zu haben, aber generell diese Lust einfach auf Sex und einfach verschiedene Leute kennenzulernen, in diesem intimen Sinne auch. Und das würde ich natürlich nicht nur einmal machen wollen mit denen, aber ich würde jedenfalls auch auf keinen Fall jedes Mal sagen wollen, ich will jetzt eine Liebesbeziehung beginnen. Und ja, es ist auch das Schönste, eine Liebesbeziehung. Aber das kann nicht jedes Mal der Maßstab sein und nicht jedes Mal irgendwie das sein, worauf man aus ist. Und es muss auch noch andere, diese intimen, sinnlichen, zärtlichen Erfahrungsmomente geben. Und ohne das, habe ich das Gefühl, ist diese Liebe sowieso auch gar nichts wert. Ohne das ist diese Liebe ein reines Symbol, ein abstraktes, genau, dieses Eingekapseltsein, das ist eine Mauer gegen dieses Noli, gegen diese Reisen alleine im Individualismus. Und man ist da so in die Welt geworfen und fühlt sich ganz unglücklich. Aber ja, dieses Unglück, ja, ich spüre es ja auch, liebe Leute, ich kann euch auch nicht weiterhelfen. Also es ist vielleicht krude, was ich euch hier sage, dass ihr noch im Unglück festhalten sollt, aber doch, manchmal muss man auch kontraintuitiv handeln. Und gut, rede mich um Kopf und krank. Ja, aber ich gefalle mir hier in meiner Pose, weil ich schaue hier auf den aufgehenden Mond. Es ist eine wunderschöne Landschaft hier im, ja, wie nennt man das, Enztal. Jedenfalls die Enz fließt hier irgendwo und es ist so eine Hügellandschaft, eine Mondlandschaft oder jedenfalls eine italienische Landschaft, möchte ich es nennen. Hier hat es viel Weinberge, hier ist es warm und hier scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Wie Jürgen Klopp mal sagte, dieser derbe, pflegelhafte Trainer. Die Sonne, die Sonne lacht einfach. Aber ich finde diese Landschaft hier auch ein Stück weit irgendwie zu malerisch. Es wäre schön zu malen. Man könnte hier mal schön malen. Das in der Tat würde sich anbieten als Motiv. Aber es ist irgendwie auch, ich weiß gar nicht, also scheint mir hitzig, scheint mir schon fast in eine römische Richtung zu gehen. Natürlich, man will hier Teil von Rom, Teil des Imperiums, aber irgendwas ist hier auch, wo ich sage, hey, das sieht nicht so aus wie in meiner Heimat, was natürlich auch im schönen Württemberg liegt, aber eben nochmal ein Stück weiter weg und in einer kärgeren, eher klimatisch kühleren Region, was auch natürlich meinen trübsinnigen Gemütern entspricht. Aber ja, wovon rede ich? Kurze Pause mal. Ich muss mich sammeln. Und ja, ich bin einfach so dreckig. Ich lasse einfach raus. Ich fühle einfach was Komisches. Was Komisches mit dieser letzten Folge. Das war irgendwie ein Druck, was ich irgendwie über einen komischen Mechanismus rausgepresst habe. Und ich möchte mir hier mal kurz mein Pullover anziehen. Ja, damit sind wir zurück auf Sendung. Und ja, ich möchte das einfach nur klarstellen, was ich hier rede. Ich will überhaupt nicht zurückrudern von den letzten Folgen, weder von der englischen noch spanischen noch den deutschen, noch von der Zuneigung zu meiner Ex-Freundin und zu allen möglichen Frauen, sondern nur sagen, ja, was ich versuche ist, diese Frauen auf einen niedrigeren Platz zu stellen, damit sie erreichbar sind für mich. Und ich habe dieses Gefühl, zu lasch, zu eklig zu sein, ein Charco, eine Pfütze, und ich kann nicht so sein, dass ich euch würdig wäre, aber es muss doch irgendwie so sein. Also ich habe diese unglaubliche Sehnsucht nach euch und ich würde mich da zusammenschließen, in was auch immer für einem Sinn, es ist mir dann auch egal. Ja, wahrscheinlich diese Liebeskapsel, die engt mich ein und ich sag mal, die wahre Liebe ist gar nicht möglich zu leben innerhalb dieser bürgerlichen Gesellschaft, aber hey. Ja, man muss doch irgendwie dagegen ankämpfen und man kann nicht allein kämpfen, weil da ist man zu schwach. Das ist wirklich, das ist das Grundproblem und man kann nur die Kraft akkumulieren, aber das Endziel muss doch sein, sich zusammenzuschließen und in diesem Sinne Noli Me Tangere. Ja, das ist ein valider Punkt für eine Phase im Leben und man muss dann irgendwann auch darüber hinausgehen und wann da der richtige Zeitpunkt ist und wie die Phasen sich abwechseln und verschieden. Es ist nicht klar zu sagen. Ich sag nur, ich habe diese unglaubliche Sehnsucht und wüsste noch nicht mal nach wem. Wenn meine Ex-Freundin jetzt anrufen würde, würde ich ihr sagen, ja, komm doch vorbei. Und genauso ja, bei diesen anderen Frauen. Und selbst bei, ja, selbst oder vor allem bei solchen Frauen, wo ich noch nicht mal diese Liebesrichtung fühle, nicht mal diese wahrhaft oder wahnhaft spirituelle Zuneigung und diese Zärtlichkeit des Geistes, sondern ja, wie diese eine Frau von Bumble. Jedenfalls ja, finde ich es ganz komisch, irgendwie jede Person ist verschieden und ich fühle aber, dass vor allem die Frauen, die, zu denen ich nicht diese spirituelle Zuneigung habe, da hatte ich jetzt eigentlich mehr Lust, Sex zu haben mit ihnen und irgendwie mehr Lust in diesem Sinne, also auf der sinnlichen Seite da anzugreifen. Und das würde mir jetzt eigentlich näher liegen. Und das ist das Problem mit dem Spirituellen in der Liebe. Es ist eigentlich, ja, man ist noch nicht reif. Ich werde nie reif dafür sein. Ja, das ist, man muss dieses Konzept zertrümmern. Genau. Und vielleicht denkt ihr dann so, ja, mit der Polygamie, Polyamorie, ist das nicht übertrieben? Was machst du da eigentlich? Was ist das? Ist das ein ideologischer Kampf? Du willst einfach, das ist ein Kampf für den Kommunismus oder was? Oder ist das einfach nur, ja, was weiß ich? Aber ich weiß gar nicht, was ist die Stellung der Polyamorie in der Gesellschaft? Also für mich, in meinem Umfeld, es findet nicht statt. Es ist einfach, nein, gibt's nicht. Aber gut, die Leute haben immerhin schon mal gehört, also mit dem Begriff immer in Berührung gekommen, wenn auch nicht mit der realen Sache. Da gilt weiterhin dieses Prinzip Noli Me Tangere. Ja, genau, und das ist das Prinzip. Ja, für mich, die Monogamie, die ist tatsächlich auch einfach so wertlos, einfach so, als würde man sich gar nicht berühren. Das ist tatsächlich so, ohne dieses Sozialistische, diese Verknüpfung und Verbandelung der sozialistischen Massenelemente. Also ohne das geht es gar nicht. Und das heißt nicht, dass man so viel Sex hat mit so vielen Leuten, aber halt schon ein bisschen einfach eine Differenz, einfach einen anderen Erfahrungshorizont. Und ja, was ich meine, vielleicht euch hören oder generell, also ich lebe hier natürlich im Schwarmländle, vielleicht in anderen Großstädten natürlich schon mehr Bezug zur Polyamorie und klar, da ist das voll Mainstream und so, aber hier sage ich auf jeden Fall, hey yo, das ist hier wirklich überhaupt nicht angekommen im Mainstream und deshalb, ja, ich muss euch als Feinde betrachten, also es geht ja gar nicht anders, weil wenn ich mich auch nur einen Zentimeter darauf einlasse, euch als Rationale gegenüber zu betrachten, deren Meinung mir irgendwas wert sein kann, dann ja, dann werde ich da reingesogen und werde in diesen Schuldkontext reingezogen und in diese Gewissensbiss und dann ist ganz klar, was ist dann eigentlich klar, ne? Es ist so komisch, du willst den Sex ergaunern und du willst gar nicht die wirkliche Sache machen, dass man den Sex zu billig bekommt, ohne Liebe. Man ergaunert in sich und deshalb heißt es Cheating oder Betrügen. Man hat einen Seitensprung, heißt es dann in dieser Mainstream-Auffassung. Und das ist Robert Fallers Punkt. Warum heißt das Betrügen? Was ist der Betrug daran? Der Betrug ist, dass es Sex, diesen wahnsinnig guten Sex, und wow, Sex ist so lustvoll und das größte Gut, aber den gibt es nur im Austausch mit der Liebe auch. Und Liebe, oh, die ist vielleicht härter, die ist schwieriger herzustellen und hat ihre Tücken. Und daher, also ja, du musst dich auch auf die Liebe einlassen, heißt es dann so. Und nur dann darf dir diese Belohnung des Sex gegönnt werden. Und das bringt nämlich auch sehr gut diese asketische Zeitmoral, diesen Zeitgeist zum Ausdruck, von dem Faller so schreibt. Faller, Askese, natürlich, bloß nicht zu viel Sex und bloß nicht
es in Frage kommen lassen, dass man mal Sex gehabt haben könnte mit einer Person, wo es wirklich nur um den Sex ging, wo man wirklich einfach nur Bock hatte und einfach nur sagt, wow, ich bin so geil auf dich und ich mache mir jetzt gar keine Gedanken, wie wir beide zusammenpassen könnten und unser Leben und uns verschmelzen könnten in diesem persönlichen, personellen, charakterlichen Sinne, sondern wow, einfach dein Körper ist so anziehend und ja, also da, das ist so die Normalvorstellung vom Verhältnis von Sex und Liebe. Liebe, das ist das Harte, also hart in dem Sinn wie Englisch, das Englische, it's hard to achieve, you have to fight for it, you have to give your best, try your best. Es ist ein Anstieg auf einen unendlich langen Berg, oder jedenfalls auf einen sehr, sehr hohen Berg, sagt Lacan, ein Anstieg und man muss sich stetig mühen. Und deshalb auch in Folge 44 meine Rede von der Katharsis. Es geht um die Katharsis, wir sollen erstmal ein besserer Mensch werden. Und ja, jeder fühlt sich, ich bin selber so schmutzig, so ekelhaft. Natürlich muss ich ein besserer Mensch werden. Ich kann doch nicht daran denken, die andere, diese perfekte Person könnte mich berühren, so wie ich heute bin. Nein, niemals. Also, ja, ich glaube, diese Diskursrichtung gefällt mir. Ich muss jetzt hier präzise bleiben und die richtigen Züge finden, die es im Schach heißt. Ich glaube, dann werde ich am Ende in der Gewinnstellung landen. So viel also zu diesem Verhältnis. Sex und Liebe, ich kann es nicht entziffern, nicht deuten. Nur so viel, das mit der Askese ganz klar zu tun hat und damit, dass ja, beides irgendwie entwertet wird, dadurch der Sex sowohl als auch die Liebe. Dadurch, dass man sagt, hey, Sex ist ja diese Belohnung und die soll man sich nicht ercheaten, ergaunern, ohne den harten Weg der Liebe zu gehen. Und gleichzeitig wird auch die Liebe irgendwie entwertet. Ja, als wäre das ist dieser harte charakterliche Wert. Da sind wir beurteilt, das ist irgendwie moralisch. Und das hat natürlich mit dem Kapitalismus zu tun, mit der unseligen Position, Politik auch, Position, in die uns die Politik oder die Nicht-Politik, das Ausbleiben der Klassenkämpfe bringt, als Proletarier jedenfalls, dass wir da zur Ware gemacht werden, uns zum Markt tragen und sagen, ja, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, wie Dietmar da sagte, dann geht es mir an den Kragen. Und ich bin für den Sozialismus, einfach weil ich weiß, ja, Sozialismus, das klingt gut, natürlich sozial, dann, wir sind doch alle ein Netz und man muss nicht immer sozial handeln und alles durchdenken, moralisch abstecken, aber wenn die Gesellschaft, die Politik schon mal die Grundlinie so abstecken würde, dass jedenfalls im täglichen Wirtschaften das einberechnet sind, dass wir alle Punkte einer Linie oder einer Masse sind und alle irgendwie zusammenspielen müssen, sonst kommt gar keiner weiter. Also wenn einer blockiert, ja, das geht einfach nicht, sondern wir müssen uns irgendwie alle schon verständigen. Aber verständigen, sodass es irgendwie für alle passt und nicht in diesem Bourgeoisie, in dieser Gesellschaft, wo es immer Klassengegensätze gibt und immer einer gegen den anderen, der Antagonismus der winzigen Bourgeois-Klasse, die ihre Pfründe sichert und auspresst gegen die riesige, verarmte, verelendete Arbeiterklasse, die hier in Deutschland vielleicht nicht in dem Sinne wirtschaftlich verarmt ist, aber eben in anderer, vielerlei Hinsicht, auch sexuell, aber eben auch kulturell, geistig, psychologisch, ja, das lässt sich beliebig fortsetzen. Also es gehört einfach dazu, dass man in dem Sinne verarmt und in den Schmutz gestoßen ist. Aber genau, damit hat die Liebe zu tun, dass nämlich dass es irgendwie ganz alternativlos ist und ich meine Ex-Freundin da ganz krass verstehen kann. Es hat noch nicht mal dann wahrscheinlich mit ihrer speziellen Position zu tun. Als Migrantin hier in Deutschland ist sie natürlich noch einmal in einer deutlich prekäreren, unsicheren Lage. Aber auch eine normale deutsche Proletarierin, glaube ich, würde das exakt so sehen, dass sie sagt, die Monogamie ist so heilig. Ich mag noch immer drüber nachdenken, was der Simon da sagt und was du da... Es war so ein rotes Tuch für sie, dass sie das kognitiv total irgendwie ausblenden musste und nur so leben konnte, indem sie da einen geistigen Raum hatte, irgendwie den sie reinhielt und sagte, ja, das sind deine Gedanken und ich kann aber noch nicht mal mit dir darüber sprechen, was das ist, was du da willst. Oder es ist einfach so unerträglich, dass du überhaupt nur an andere Frauen denken könntest und das immer aussprichst im Podcast und das ist so eine Demütigung für mich. Und ja, also es tut mir leid und es ist ja verständlich, aber nicht akzeptabel und ja, es tut mir leid, aber ich will das hier ausleben Und ich führe diesen Kampf vor 2 Jahren nämlich. Ich glaube, irgendwann vor dieser Italienreise, aber auch ungefähr vor 2 Jahren, war ich hier im Weinberg mit meinem Bruder. Ja, machte einen Spaziergang, wir redeten so. Und wir redeten also über die Liebe und über die Frage, ja, ich brachte schon damals diese These ins Spiel, dass es mir eigentlich lieber ist, über die Liebe zu theoretisieren, als wirklich zum Akt zu schreiten. Und er sagte dann, aber du fühlst, nee, dann fühlst du aber, dass es einfach richtig ist, wenn du eine Frau umarmst, wenn du mit ihr so im Bett liegst, ihr beide vielleicht nackt seid und eure Häute spürt und euch so umfasst und die Körper sich anschmiegen und einfach zusammenpassen, da spürst du einfach, dass es richtig ist und dass es das Richtige sich anfühlt. Aber ja, ich verstehe das, ich akzeptiere und kann das auch bestätigen aus der Erfahrung. Ja, schon so, aber ich kann genauso bestätigen und aus einer viel reichhaltigeren Erfahrung, dass es beim Denken genauso ist. Du spürst einfach, dass es richtig ist und dass es sich anschmiegt und dass es genau das ist, was du brauchst und dass diese Gedanke und der Denker oder ja, dass da auch 2 Hälften zusammenkommen. Und ja, ich kann es nur so sagen, für mich ist es bisher so, das ist die größere Lust und das ist besser nachzudenken, als wirklich zu lieben. Ja, doch, ich will es auch so sagen, weil ich will die Liebe auf einen niedrigeren Platz stellen, damit sie überhaupt greifbar ist, weil sonst wird sie immer auf diesem hohen Platz sein. Und ich werde mir immer denken, ich bin zu schmutzig, wie gesagt, als Mann sowieso ist man ja nochmal irgendwie rüpelhaft und so und nicht so damenhaft. Diese Damen und ihre feinen Manieren. Ja, so irgendwie, ja. Ja, also ja, ich glaube, ich habe eigentlich Lust, natürlich Lust, jetzt noch unendlich weiterzureden. Jetzt habe ich es ja rausgelassen, dass ihr seid hier meine wahren Sexpartner, liebe Hörer. Und das jedenfalls ja, fühlt sich einfach richtig an. Also es ist einfach so, dass ja, das ist dann wirklich so ein Akt, physisch oder geistig, egal, aber das ist dann wirklich, es ist gar nicht, es macht einen voll, es, ja, es ist, man weiß, es ist das Richtige. Und man weiß, es kann keinen schlechten Funken, keinen schlechten Streifen mehr geben in diesem Linienspektrum der Realität, wenn nur dieser Moment anhalten würde. Ja, aber das tut er nie. Weder in der Liebe noch beim Denken natürlich. Irgendwann muss sich die Umklammerung lösen. Und gut. Ja. Also Leute, ich glaube, in meinen Stichpunkten bin ich soweit durch. Aber natürlich bin ich noch lange nicht durch. Aber vielleicht... Maybe I can go on a little in English, but I don't know even. It's I don't know what I can say to you, Winter, just that I have this yearning for you, this craving, and it's embarrassing, right? Don't even know. Just also have this resentment against you, not taking any action, any step, and you're still waiting. Oh my God, this is a stupid game. And I am now on vacation for next week. And yeah, I'm really longing for you and even this Argentinian girl. I'm also so crazy for her, or was in the past, but still feel this entangling. But still, this is totally different. I feel it's would be nice to meet her or even live this crazy romantic love. Because of course it would be crazy if she could fly over here. She flew over and said, yeah, it's totally that way that I also felt this for you, and now just want to secure you before you fall into the hands of any other girl. And this would make me feel so desired, and of course would make me feel great, but I say can tell you only this, that now I feel it's the right path with you, Winter. It feels right, and I don't want to slip in, I don't want to be so sluggish and just go with the flow and go with the next girl that is, well, just feels like this has to be cleared from my soul first. With you I have to talk and have to speak and whatever, I have to solve this puzzle, and only then I could think about committing to another girl. And but still, this Argentinian girl, I feel this craziness that in a way it's all about the look of the others, of our classmates back then. And I feel, oh my god, they could listen to this episode and what would they think? Gone crazy. And I was such a shy boy back then, but exactly that is also part of the reason why I need to talk about this here. To puzzle them and to tell them you're wrong. The picture you keep of me in your head is wrong. And, you know, who's to blame for all this? It's capitalism, of course, that makes us so feel oppressed and shy. But, yeah, who's to blame? I mean, it all feels like I'm to blame for this person that I am. And, oh man, it shouldn't be this way. Somehow I blundered it, and not even in love. It's in a social context. I feel I blundered it. I don't know why, but I should have been more open, gone to parties back then in Argentina and in Germany. In my time at university also, I was like this and didn't have friends there at university. And this, it feels like now makes me a less valuable person. Ah, there we get to the point that love is a form of socialism. Of course, you share your goods, share your income, and it's socialism. And socialism is needed, of course. But now that we live in this brutal capitalism, it's even more brutal than before when the Soviet Union existed, and those socialist alternatives put some pressure onto the capitalist states, so they didn't treat their workers all that badly, and the unions were quite strong. Oh my god, there's this insect attacking. Oh, what is this doing? Maybe I should. I'm so afraid, of course, everything, especially of love, but, oh man. So what I can tell you is that love is like socialism. You feel you're connected to the other and you're part of this bigger unit, union, like the Soviet Union, like a Soviet socialist state, and exactly because we are so thrown into those liberal markets, those free markets that make goods out of our characters and our talents, our bodies, and force us to do this kind of slavery work. Well, even if it's pleasant work, like I feel, I have a quite good job. But still, it's slave work because you feel that you could be out of a job at any moment. There's this big economic cycles, crises, and then, yeah, you're totally up to the moods of the markets, of the flow of the capital, and the bourgeois is totally exercising his supreme power over you. So even then, when you have a job that you like, even then it's like a slave work because you feel you're really enslaved and you can't get out of this. Maybe you have now a position where you feel quite comfortable, but you could be thrown out of there at any time. Oh my god, I feel I have to leave here because I'm so afraid this insect that was... Well, and this, I think, is a great point that boys also are really afraid, and yeah, they're just yearning for girls to approach them and tell them, well, you're such a great, brilliant, bright boy that, well, I love you so much for this and that, and I just need to explain you this feeling and why I need to explain it in all sorts of different kinds of, well, different kinds of angles, and it all just needs to be expressed because, yeah, a boy is really yearning for this, that a girl can make him feel like this, so sure about that, she is so committed to him and she is totally not not at all. Zögern, zaudern, schwanken, vacilar, tambalear. Well, she's totally committed. She's so sure. And so, yeah, she can tell him all that. And what else is that she can tell him that I'm still... It's just that I think that we, as boys, are not so strong today. We're not so self-confident, and maybe even girls are more confident, especially in school. Generally, they do well, girls. I think, yeah, on average, they do better than the boys. And so I think my point is very, very clear, that I have this yearning for you, Winter, and it's not going away anytime soon. And yeah. Sì, chicos, ahora presten atención. El podcaster vuelve a su lenguaje materno. Ah, no, pero bueno, el español se siente como mi lengua materna también. Y hay tantos animales acá que estoy escuchando un ruido acá y ya dio un poco de miedo. Sí, les saludo a todos ustedes, los hispanohablantes, los 500 millones y en especial mis compañeros de clase de entonces de Argentina. Yo me sentí muy privilegiado de tener esa infancia en Brasil, donde pasamos 3 años con mi familia, y luego en Argentina 3 años también. Pero también siento que ese colegio fue un colegio de la burguesía, que como que, che, sí, tal vez todos somos proletariados, sí, pero hay distintas facciones de esa clase del proletariado. Y aunque mi papá sí tiene un puesto muy bueno en Mercedes, pero igual no es un burgués porque no le pertenecen las fábricas, los medios de producción, sino que es un empleado simple y podría ser despedido a cualquier hora. Si hay una crisis, claro que acá nunca hay crisis, no una crisis en tal grado como experimentan en Argentina cada vez, pero sí, igual existe tal vez algo que podemos llamar la semiburguesía, de la que habla Roberto Arlt, un escritor argentino que vivió hace 100 años más o menos. Se murió muy joven, creo a los 40, y escribió un libro hermosísimo, es El amor brujo, que me compré allá cuando hice un viaje a Argentina este año pasado. Y sí, El amor brujo, todo eso, tiene un corazón en el cover, en la frente del libro. Es muy linda esa imagen, tiene un corazón que parece muy grande. Y sí, así el brujo es algo biológico también, material, el amor. Y sí, les digo que yo lucho contra la burguesía y por eso también contra la semiburguesía, que sí, claro, mi familia también es parte de ella. Y yo siempre crecí en el seno de mi familia. Escribí un poema hace un tiempo que habla sobre eso, de que yo me crié en el seno de mi familia y sí, así somos todos, che, no sabemos qué hacer si no nos soportaría, nos apoyaría nuestra familia y gozaríamos de sus riquezas. Y bueno, nosotros que fuimos allá al colegio Goethe somos parte de una clase privilegiada de esa sociedad. Y bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? Que igual fue muy lindo con ustedes y también muy socialista me pareció esa experiencia, que por un lado llevando esos uniformes blancos y verdes, eso es algo socialista también que crea un sentimiento de igualdad. Y ahí está muy lindo, obvio, el himno argentino que habla de que le den trono a la noble igualdad. Y la igualdad, sí, es un término muy importante para hoy día, para los que queremos luchar en un sentido, en una dirección comunista, porque hoy se piensa como que el valor más grande sería la libertad, pero la igualdad tal vez sea mejor, mayor, o también la hermandad, como dijeron en los tiempos de la Revolución Francesa, égalité, fraternité, liberté. Oui, oui. Fraternité significa hermandad. O ¿cómo sería la sœur, la hermana? Es la hermana, die Schwesterlichkeit. En alemán sí es posible expresar eso, Schwesterlichkeit, aunque no se ha usado tanto esa palabra. Pero sí, sería bueno inventarlo. Pero en español creo que no es posible. La hermana. Bueno, y sí, yo tenía esa impresión en el colegio, fue muy así, igualitario en esa manera, y sí, fue un ámbito así, aunque claro que somos todos, o la mayoría, nosotros, claro, no todos tenían la misma, mismo nivel de riqueza, pero sí, ya cuesta como 500 euros la tasa mensual del colegio, es muy... muy duro para los papás ganarse eso, y es una clase muy, muy pequeña que es capaz de hacer eso en Argentina. También en Alemania sería así, pero acá no tenemos ese tipo de colegios privados, o son muy pocos, no tienen mayor trascendencia, y no es normal acá. No conozco gente que va a colegios privados. Y sí, así, igual, en cierto sentido sentí eso, que somos todos iguales, y que es eso que uno puede experimentar allí y no en Alemania, y no en esos colegios acá, aunque sí es paradójico porque acá es la educación general y no hay tantos colegios privados, no es solo a causa de los uniformes, pero es... ese lado formal es muy importante, pero es algo más, claro. También es muy pródigo, ese edificio y todo, bueno. Todo el Anwesen, Grundstück, el jardín, es todo muy prolijo, weitläufig. Está muy caro, claro, un lugar como eso, en un barrio de clase alta. Y aunque ahí sí empezó un barrio de menor calidad, bueno, así es, sí. Siempre nos medimos los seres humanos, también tenemos esa calidad, como los bienes. Por eso... si es tan tóxico el capitalismo, porque nos hace pensar de nosotros mismos como esos bienes. Y allí empezaba esa zona de mal gusto, me dijeron, allí pasando del colegio a la parada del colectivo y por allá a la izquierda, ahí es un poco peligroso. Pero me encanta ese barrio y San Isidro, donde viví yo con mi familia. Y sí, todo fue, sí, fue inexplicable, una experiencia justo por conocer esa diferencia de las culturas, que no pueden hacerlo muchas personas, pero no se trata de decir que está mejor la cultura argentina o alemana, sino que hay que hacer esas dos experiencias y eso enriquece a uno y cambia lo que uno puede pensar e imaginar, cambia totalmente tu mundo mental, intelectual, porque sos capaz de imaginar que en otro lugar es totalmente distinto. Las cosas que se creen en un lugar parecen tan fijos y fijados para siempre, pero en otro lugar hay otras certezas y es totalmente distinta. También la apariencia de la calle, claro, no es tan mantenido. Las calles y todas las veredas, allá en Buenos Aires, todo no es tan limpio como en Alemania y no hay tachos de basura como acá. Como esos tachos grandes me dijeron que no hay en Argentina porque esos lo robarían. Por eso solo hay esas cosas para poner toda la basura. Esas canastas que están fijos. Y sí, es todo distinto. Pero ¿por qué tengo ese sentimiento de igualdad, de que crea el colegio? No lo puedo explicar. Porque tiene que ver también con los uniformes, tiene que ver con, bueno, el colegio, el edificio que es como tiene piedras de mármol y es como, sí, es como Hogwarts, es como todos esos preceptores o dementores son parte de una organización muy sofisticada y son, no sé, toda esa constelación también que llegan los profes de Alemania y es un choque de culturas, pero la mayoría de veces no se produce una síntesis de las culturas, solo en unas Ausnahmefällen, en unas pocas ocasiones. Como las que mencioné ayer, era la última vez de nuestro profe de alemán. Y, pero sí, es tan raro eso, ¿no? Imaginarse que estamos allí en un país que tiene, bueno, tiene problemas muy graves de economía y de pobreza, como 40%, creo que es tan bajo el límite de pobreza en Argentina. Y, pero acá en ese colegio no nos toca ni siquiera esa realidad y también es algo lindo que quiero expresar acá, que no hay que pensar todo el día en la miseria y cómo está mal el mundo, porque los comunistas queremos cambiar eso y quebrar el orden burgués, pero para hacer eso también hay que tal vez no preocuparse tanto por lo que está mal en el mundo, sino por cómo hacerlo mejor y establecer un plan, porque si pensás todo el día en eso vas a estar deprimido. Y sí, por eso ese colegio es tan lindo y tiene, claro, esos muros que nos protegen de la sociedad, pero ahí dentro es un espacio seguro y llegan los profes de Alemania y todos pagados de no sé qué. También me parece muy corrupto esa organización del colegio, porque imagínate que pagas 500 mangos, bueno, euros por mes, pero igual esos profes alemanes, no sé, no los paga el colegio, por lo menos parte de su sueldo también lo paga el Estado alemán. Alemania también apoya, financia en cierto grado esos colegios de Goethe, ese gran literato alemán. Y sí, me parece también que allá puede haber mucha corrupción y, bueno, chicos, pero lo que me pareció un poco raro fue ese desfile y esas cosas que hicimos en el penúltimo año, que para juntar plata para el viaje de egresados. Y si todo eso sí tenía algo de cheto, algo de malcriado, así a eso iba. Somos tan malcriados, claro, todos vivimos en un golden käfig, en tu caja dorada. Sí, estás ahí encerrada, pero es todo de oro. Y yo también, y mi ex novia de Perú, que viene de una familia revolucionaria, de, claro, tenían su situación económica era más humilde, mucho más humilde que la de mi familia, y igual muy revolucionaria y marxista, y está muy educada en esas cuestiones de política y de lucha de clases. Y pero ella me reprochó, o siempre cuando estaba de mal humor estaba furiosa conmigo. Dijo eso que yo era un niño malcriado. ¿Malcriado? Mimado. Sí, mimado, verwöhnt. Niño mimado o engreído. Esa palabra no escuché. Tal vez es característico de Perú, pero dijo eso. Sí, engreído. Siempre tenías todo. Y sí, tiene razón. ¿Qué puedo decir? Es así. Yo viví así y mis papás les agradezco todo eso. Los viajes, las estancias en el exterior, esa libertad de preocupaciones económicas. Y eso puede, porque sí, es tan brutal ese mundo y yo igual tan tímido, pero por lo menos si tienes eso, ese apoyo, por lo menos ahí podés tal vez liberarte un poco y pensar como yo pienso acá. Me siento como un pensador, un cazador también de pensamientos, pero verwegen, ¿qué es esa palabra? Verwegen, mutig, valiente, pero sí, un pensador del, como Nietzsche, un gran modelo, aunque sí soy marxista, pero en ese sentido de ser filósofo y cazar las verdades, los conocimientos sobre la vida, die Weisheit, la sabiduría. Ahí sí me oriento mucho más en Nietzsche, porque Marx para mí es más como un científico, un sociólogo, es todo distinto. Cada persona es distinta y no se puede comparar, no se puede equiparar esos. Son ambos tan valiosos, pero ambos tan diferentes y sí, incomparables. Nietzsche y Marx. Y sí, para mí, en mi opinión, es más fácil leer a Nietzsche, aunque tal vez no más fácil entenderlo, sobre todo down, digerirlo, lo que está diciendo y las contradicciones de las que habla son mucho más duras que las contradicciones en la sociedad que nos muestra Marx. Pero acá me desvié por algún lado. Tengo que ser muy preciso. Y ¿qué quería decirles? Marx y Nietzsche, sí, son estos amantes filosóficos. Gusto muchísimo de ellos. Y sí, éramos privilegiados y eso, das hielt uns den Rücken frei, y eso es algo lindo, sí, estar en ese colegio, aunque estés también encerrado, esos muros, esas rejas, las guardias, los vigilantes. Pero igual, digo, es un mundo por sí solo, es un mundo solo que es como en el amor, sí, estás en una cápsula encapsulada, no te preocupas por los demás. Y así un poco también era en el colegio, es un mundo por sí solo. Allí afuera sí ves la gente en la calle, pero eso no te, das tangiert dich nicht, no te afecta en ese sentido de que si cada día volvés del colegio a tu casa y por vos será esa la realidad. Y es así, es un pensamiento que me cuesta creer que es real, pero sí, esa realidad de la sociedad, del mundo, no existe, sino solo lo que estamos acostumbrados a ver y estamos acostumbrados a pensar. Y tal vez vemos los mendigos en la calle y estamos acostumbrados a pensar que sí, es esa sociedad, es así, es una apariencia normal, natural de la sociedad y siempre será así. Y bueno, a mí no me afecta eso y yo vuelvo a mi casa y sí. Chicos, ustedes no son culpables de ese mundo que encontraron cuando nacieron, sino solo son culpables si no intentan cambiarlo. Y hay que desafiar al orden social, al orden burgués y a las creencias de nuestros papás. Claro que ellos sacan ganancia, ellos en ese sentido son pequeños burgueses, pequeños capitalistas, o así se sienten, por lo menos, que también salen ganando muchísimo del capitalismo, siempre van a estar a la defensa, defendiéndolo a él. Pero no es así. Nosotros, claro, tenemos que ser rebeldes, rebelarnos. Y así, sí, de lo que hablé de ese desfile y del viaje de egresados, así, ahí sí se mostró un poco eso de que somos engreídos. Bueno, sí, chicos, hay que decirlo, y me parece lástima que no pude participar en ese mundialito, ese campeonato de fútbol, eso sería lindo. Pero hicimos un viaje con mi familia a Iguazú en ese fin de semana, creo. Sí, fue lástima, pero bueno, les agradezco todo por todo ese tiempo. Y esa chica de la que hablé, sí, no puedo olvidarla, pero igual nunca se puede fijar tanto en una persona. Siempre la mirada de los demás nos infunde también esa certeza de que es posible el amor, o es por lo menos algo que se debería probar, porque ves a otra gente besándose y es normal. Pensas que, ah, ¿por qué no? Sí, es una buena idea. Y sí, ahí está. Y yo estoy acá en un pueblito ahora, muy pequeño, con mi abuelo, y está muy lindo ahora en verano, en junio, y ya son las 10 de la noche, veo acá la luna llena, y sí, me siento como estoy en un estado liberal. Me pone muy feliz hablar de esa manera, y es así, estás desenfrenando todo, estás desenfrenado cuando empezás a hablar, y eso fue lo que no entendí. En ese entonces no fue por eso de que no dominé el lenguaje, sí podría haberlo hablado si quisiera. Y ese pibe, no sé cómo se llamaba, Mark, sí, creo que Mark, había varios, pero él, ese chico alto, de cabello negro, él a veces me habló, y hay que ser así, hay que dar el primer paso para una persona que tal vez es tan tímido, y yo le agradezco que él sí descubrió ese lado en mí, que sí puedo hablar y puedo decirle algo. Y no fuimos amigos, no, en ese sentido no hablamos mucho, pero sí, eso mostró para mí que también en el amor tal vez algún día una chica me iba a hablar o dar el primer paso, pero nunca. Es así, es todo ese problema que estuve describiendo, que debería ser así, que las chicas se atrevan a pedir, bueno, a sobresaltar, a atacar, a ponerse en ese rol activo en el juego social, porque si no, ya ahí van a estar a la defensa, van a estar como las piedras negras en el ajedrez, porque en ajedrez empieza el blanco y el negro siempre segundo, y va a tener siempre esa desventaja. Y de ahí, en mi opinión, de ahí salen muchas de esas desigualdades, desventajas de las mujeres que todavía existen en esa sociedad, y esas desventajas tal vez salen de allí, del campo del amor, y de que las mujeres están acostumbradas de verse así, que solo reaccionan a lo que pide el hombre, a lo que les dice. Y sí, es todo un problema, pero ahora no puedo hablar de eso, solo quiero describirles la luna que veo, y es una, sí, parece una situación poética, como para Goethe. Si él estaría acá, podría escribirlo. Pero yo también ahora me siento como un poeta. Puedo confesarlo. Es que tengo planes muy grandes para una obra que les va a hacer sobresaltar. Y sí, escribo también en español, porque descubrí eso después de empezar a hablar en mi podcast en español un poco, que está muy lindo, y a veces tienes esas ganas, sí. Inglés está bien, alemán también, pero en español es otra forma, es otra, el flujo es todo muy fluido y muy alegre también, como alegre, vivo, es muy... Bueno, no sé qué decir, pero destaca las palabras. Y esa manera en la que hablan los argentinos también es así, que siempre destacan ciertas palabras, enfocan mucho una sílaba o una palabra. Me dijo eso mi hermano y ahí me fijé y lo pude afirmar que sí es así, siempre poniendo mucho enfoque en una sílaba o una palabra específica. Pero ya se dan cuenta que me cuesta seguir mi discurso, estoy un poco cansado y bueno, ¿qué les puedo contar? No les puedo contar nada si estoy en ese estado un poco aterrado, un poco estoy entre los mundos, porque ese es mi mundo, todo mi es en el agua, en el podcast, pero luego tengo que cambiar, tengo que... Sí, yo quiero ser así, tengo que también ser como un actor, actuar, que soy indio, porque eso me gusta tomar ese rol en el juego social, en la vida normal, y de ahí, sí. Sí, creo que no hay nada más que decir y siempre tengo esa impresión de que está algo mal conmigo y está como ese peso sobre mí que debería ser distinto, pero tal vez ese podcast me puede liberar y puedo decir que sí, tengo esos dos lados y son dos lados de la misma cara, pero igual son dos lados muy distintos y bueno, con eso les deseo la más feliz noche que puedan tener y que también puedan ver la luna y precisamente en ese momento no, porque está acá en el norte, pero igual algún día ya volverá al sur, creo, pues conocimientos astronómicos y está seguro que la luna les pertenece a todos, no es como en el capitalismo que algunos países tienen el monopolio y es muy injusto, pero igual, por lo menos la luna, les mando y les digo chao chao, hasta la próxima vez.